Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 5. Dezember 2011 zum Thema Geschichte. Haben wir genug gelernt? Das historische Großprojekt Oberösterreich 1918 bis 1938. Zu Gast ist Gerhard Markgott, Direktor des Oberösterreichischen Landesarchivs. Gastgeberin ist Dominika Meindl.
Schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Zum Kepler-Salon, zum Thema Geschichte, haben wir genug gelernt, das historische Großprojekt Oberösterreich 1918 bis 1938. Bevor wir in Medias Res gehen, was Lateinisches? Die üblichen Hinweise. Machen Sie sich bequem, bestellen Sie etwas hinten, die Gastronomie Keinzel wird sich um Sie bemühen. Wenn Sie schon stehen, können Sie sich auch eintragen. Da hinten liegt das Gästebuch für den Verein der Freunde des Kepler Salons, da können Sie sich eintragen, einen Newsletter zuschicken lassen. Genau, das wäre es soweit zum Einleitungsteil. Ich sage es jetzt gleich, wenn Sie Fragen haben, Sie dürfen Dr. Markgott unterbrechen während seines Vortrags, wenn Sie drängende Fragen haben. Wenn Sie die Fragen stellen, bitte verwenden Sie das Mikro, es wird Ihnen gebracht. Sie kennen die Prozedur ja wahrscheinlich schon. Es wird nämlich aufgenommen, damit man es nachhören kann. Die heutige Veranstaltung, mein Name ist Dominika Meindl, ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Mein Gast heute ist Dr. Gerhard Markgott. Ich glaube, Sie haben es nicht so gern, wenn man Direktor sagt. Oder schon?
Ist mir eigentlich wurscht.
Hofrat.
Nein, definitiv nicht.
Wehe. Direktor des Oberösterreichischen Landesarchivs. Sie sind Historiker mit dem Schwerpunkten Mittelalter, nicht nur Zeitgeschichte. Mittelalter war mir neu. Sie arbeitet seit 1984 in der Abteilung Zeitgeschichte des Oberösterreichischen Landesarchivs, dessen Chef Sie seit 2003 sind, wenn ich richtig informiert bin. Ja, das heutige Thema, wie bereits erwähnt, Geschichte, haben wir genug gelernt? Natürlich nein, das ist eine rhetorische Frage. Konkret wird es gehen um die Zwischenkriegszeit, und zwar nach Abschluss der aufsehenerregenden Reise, also man kann schon sagen aufsehenerregend, Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus, herausgegeben vom Oberösterreichischen Landesarchiv. Nach Abschluss dieser Reihe beschäftigt sich das Landesarchiv mit einem neuen Großprojekt, nämlich der Erforschung der Ersten Republik, also der Zeit zwischen Ende des Ersten Weltkriegs und dem Anschluss. Die Bewertung der Zwischenkriegszeit hat insbesondere zwischen den beiden ehemaligen Großparteien, jetzt sind es ja weniger Großparteien als früher, zwischen den beiden Großparteien immer wieder zu ideologischen Konflikten geführt, die sich unter anderem an der Figur Dollfuß entzündeten. Auch historisch bzw. wissenschaftlich sind diese 20 Jahre ganz unterschiedlich bewertet worden. Und die Grundfrage ist, wie sich so einem komplexen Thema nähern, bzw. was lernen wir aus diesen 20 Jahren? Bitte.
Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte damit beginnen, das Thema oder den Titel etwas zu präzisieren, denn in der Form, wie es hier steht, Geschichte haben wir genug gelernt, und den Untertitel dazu könnte man meinen, dass ich Ihnen heute über diese 20 Jahre etwas erzähle, was ich definitiv nicht tun werde. Der von mir vorgeschlagene Titel lautete ursprünglich Historia Docet mit Fragezeichen. Der ist aus welchen Gründen immer in dieser Form nicht akzeptiert worden. Und so wurde Geschichte, haben wir genug gelernt daraus. Ich komme aber trotzdem auf dieses Historia Docet am Anfang zurück, denn das ist eigentlich der Schlüssel nicht nur zum Vortrag, sondern auch überhaupt zu den Problemen, zu den Fragen, über die ich ein wenig reden möchte. Die Geschichte als Lehrmeisterin, das wäre so die freie Übersetzung, wird oft genug missverstanden. Natürlich kann man aus Geschichte lernen, klar. Aber historisches Lernen besteht eben nicht aus einer Rezeption von vorgekauten Ergebnissen, vom Auswendiglernen, was im Geschichtsbuch drinnen steht, sondern richtig verstanden geht es da um den Umgang mit geistigen Werkzeugen. Es gibt in der Geschichte, das ist trivial, es gibt in der Geschichte keinen ewigen Kreislauf, dass immer wieder dasselbe kommt und man braucht nur 100 Jahre, also keinen 100-jährigen Kalender, so ganz trivial ausgedrückt. Es gibt aber genauso wenig einen linearen Fortschritt. Wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, dann kann man die nächsten 100 Jahre ausrechnen. So funktioniert auch nicht und genauso wenig eine Monokausalität. Und immer dann, wenn irgendwer behauptet, er wüsste genau, dass er jetzt so quasi am Ende oder am Höhepunkt der Geschichte steht, dann ist das meistens schon eine recht verdächtige Angelegenheit. Also immer wenn, man kennt es aus der Zeitgeschichte, wenn irgendein Ereignis oder gar eine Person als die Erfüllung der Geschichte bezeichnet wird, dann wird es gefährlich. Genau das ist das falsche Verständnis von aus Geschichte lernen. Und für den Anfang muss es ein bisschen mehr Latein sein. Noch deutlicher kommt es in dem berühmten Diktum raus, Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Also glücklich ist, wer versteht, warum die Sachen passieren, die Gründe, die Cause, die Zusammenhänge zu durchschauen, das ist das Entscheidende und nicht das möglichst viel auswendig lernen oder möglichst viel wissen oder möglichst viel womöglich Daten rezitieren können. Und das ist mir ein Grundanliegen bei all diesen großen historischen Forschungsprojekten, die wir auch im Landesarchiv machen. Ich möchte nicht, dass die missverstanden werden als so die ultimative Zusammenfassung, Darstellung und man braucht in Zukunft dann nur mehr in einem von den 10 Büchern blättern und dann weiß man, was wahr ist und was falsch ist und so weiter. Sondern es geht darum, neues Material, neue Einsichten vorzulegen, damit dann der, der es liest oder der es hört, nachdenken kann, neu bewerten kann und für sich dann individuell die Lehren daraus ziehen kann. Lehren daraus ziehen ist was Individuelles und bedarf einer gewissen geistigen Anstrengung. Wer das nicht tut, wer nur auswendig lernt, der wird aus der Geschichte nie was lernen. Deshalb werde ich Ihnen auch heute keine neuen Erkenntnisse über Ereignisse oder Personen referieren. Erstens ist zu bald, wir sind am Anfang dieses Projektes und zum anderen ist das gar nicht der Sinn. Ich werde Ihnen also auch nicht erzählen, wer die Bösen waren und wer die Braven waren und was da sonst so gerne gespielt wird, gerade in der Zwischenkriegszeit, sondern ich verstehe das eher als eine Art wissenschaftliche Backstage-Reportage. Eine Mischung aus ein bisschen Theorie und ein bisschen Praxis, um Ihnen Situation, Methoden und die Probleme eines solchen Großprojektes und ganz konkret dieses Zwischenkriegszeitprojektes und dahinter auch der zeitgeschichtlichen Forschung überhaupt verständlich zu machen. Ein paar Worte nur zur Vorgeschichte dieses Projektes. Ich muss mich entschuldigen. Es gab 2009 einen Beschluss der Landesregierung, parallel dazu, zeitgleich, aber völlig unabhängig davon, auch einen Beschluss des Linzer Gemeinderates, dass sie die beiden Archive mit der Zwischenkriegszeit jetzt beschäftigen sollen, nachdem im Wesentlichen die großen Forschungsprojekte zum Nationalsozialismus abgeschlossen wurden. Das Land hat damals für sein Projekt ein Budget von insgesamt 400.000 Euro bis 2015 vorgesehen und freigegeben. Stadt hat ihr Budget selbst ebenfalls nicht schlecht ausgestattet. Und der aktuelle Stand ist zurzeit, der Plan wird gehen schon langsam von der Planungsphase in die echte Arbeitsphase über. Der aktuelle Stand ist, dass neben anderen Ergebnissen wieder 10, 11 oder vielleicht sogar mehr Bände geben wird, in denen die Ergebnisse dann einmal niedergeschrieben werden und publiziert werden soll. Wobei man das in zwei Phasen machen, man muss auch diese lange zeitliche Dauer wissen und berücksichtigen. Die erste Phase soll bis 2014 gehen, denn da werden wir natürlich zu den 80 Jahren 1934 werden wir schon einiges vorlegen und die so will, der Endausbau soll dann 2018 zu den Anführungszeichen Jubiläen 1918-1938 vorliegen. Es ist also, wenn man sich dieses Budget anschaut und die Anzahl der Bücher und dieses Ganze drumherum, ist es tatsächlich ein Riesenprojekt, nicht nur für oberösterreichische oder österreichische Verhältnisse, sondern das kann sie wirklich auch im europäischen Rahmen schon sehen lassen. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, gibt es denn da noch nichts? Ist es wirklich notwendig, so viel Geld, so viel Aufwand, so viel Forschung in ein Thema, das jetzt eh schon so lang und wo es schon so viel gibt und so weiter? Warum ist denn das notwendig und warum in dieser Form? Und ich habe versucht, das in einem Satz zusammenzufassen. Einfach deshalb, aus meiner Sicht jetzt, weil über diese Erste Republik inzwischen nicht mehr gestritten wird, obwohl man sich überhaupt nie geeinigt hat darüber. Das ist eine ganz klassische Konstellation für einen unbewältigten Konflikt. Und das ist letztlich nach wie vor ein, Anführungszeichen, Trauma in der österreichischen Geschichte und in der österreichischen Gesellschaft. Da gibt es sehr vieles, was immer noch nachwirkt, was, glaube ich, jedem von Ihnen irgendwie präsent ist. Man hat vieles mitbekommen, sei es privat, in der Familie, in der Schule und so weiter. Es gibt aber fast keine Diskussion mehr darüber. Es gibt seit 20, 30 Jahren kaum mehr wesentliche neue Literatur dazu. Es gibt also dort tatsächlich einiges zu tun, damit diese ganze Auseinandersetzung mit diesem Konflikt, mit diesem Trauma endlich einmal eine neue Qualität wieder kriegt und dass man auch in der Öffentlichkeit ganz allgemein im eigenen Umkreis auf einer neuen Basis weiter darüber diskutieren kann. Es geht darum, diesen Stillstand im Thema zu überwinden. Ich habe am Anfang gesagt, ich möchte unter anderem einige der Dilemmata, vor denen man da steht, gerade in der Forschung, in der Zeitgeschichte und speziell in der Ersten Republik ansprechen. Und so ein ganz zentraler Punkt ist natürlich die Frage nach der Wahrheit. Jeder, der sich überhaupt irgendwie interessiert für die Erste Republik, möchte wissen, ja, wie war es denn wirklich? Das ist die Übersetzung der Frage nach der Wahrheit. Und da stehen wir schon vor dem ersten ganz großen Problem. Es ist in den letzten 10, 20 Jahren ungefähr ein gewisser Fetischismus um die Zeitzeugenberichte entstanden. Keine Darstellung, kein Auftritt, keine Fernsehreportage, nichts mehr ging ohne Zeitzeugen. Die haben sich so zur obersten Autorität entwickelt. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass die Zeitzeugen der Ersten Republik praktisch nicht mehr verfügbar sind. Wir haben also da auch eine neue Qualität in der ganzen Aufbereitung. Uns diesen Zeitzeugenberichten, diesen objektiven Wahrnehmungen, stehen aber auf der anderen Seite gegenüber sehr viele Fakten, die manchmal einfach nicht unter einen Hut zu bringen sind. Wir haben also das Dilemma, auch in der Forschung, auch als damit beruflich befasste Historiker, dass viele subjektive Wahrnehmungen mit den objektiven Fakten, mit den bereits bestätigten und aus anderen Quellen verifizierten Fakten nicht zusammenpassen. Und wir können jetzt die Zeitzeugen nicht mehr befragen, was die da täuscht oder warum siehst du das anders oder sowas, sondern wir stehen schlicht und einfach da mit Aussagen und widersprechenden Fakten. Es gibt als zweites noch so ein ähnliches Dilemma und das ist der Konflikt zwischen gesellschaftliche Erinnerung und den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Gesellschaftliche Erinnerung ist das, was ich am Anfang angesprochen habe, was man so mitbekommt im Lauf der eigenen Beschäftigung mit Geschichte. Man liest es, man hört das, was erzählt wird, damit fängt es an in der Familie, man liest das, was einen interessiert, man liest das, was einem mehr oder weniger zufällig in die Hände kommt. Kein Mensch kann die komplette Literatur und jeden Zeitungsartikel und alles dazu lesen. Daraus entsteht dann in der eine Art allgemeine Meinung, diese gesellschaftliche Erinnerung. Und die ist von vielen Zufällen abhängig. Die hängt unter anderem davon ab, welche Darstellungen welche Publizität, welche Öffentlichkeit erreichen und bilden aber etwas, was fast unausrottbar ist, wenn es erst einmal öffentliche Meinung, gesellschaftliche Erinnerung ist. Man glaubt, das ist sowieso sicher, weil das hat der gesagt und das habe ich immer schon so gehört und das steht überall so. Auf der anderen Seite entwickeln sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Einsichten über diese Zeit weiter. Und so kommt es im Laufe der Zeit dazu, dass das, was immer schon jeder gewusst hat, und das, was die Wissenschaft sagt, was da wirklich passiert ist, mit der Zeit auseinanderdriften. Das ist ein weiterer Konflikt, mit dem man in diesem Bereich der Ersten Republik rechnen muss. Und schließlich, das ist auch ein interessantes Phänomen, gibt es tatsächlich schlicht und einfach widersprüchliche Quellen. Es gibt amtliche Aufzeichnungen, die genau das Gegenteil behaupten von anderen amtlichen Aufzeichnungen. Und wir haben nur die Möglichkeit, das zur Kenntnis zu nehmen und nach einem Weg zu suchen, wie man diese Widersprüche verständlich machen kann, denn aufzulösen sind sie nicht. Wir waren nicht dabei, wir können nicht überprüfen, in vielen Fällen, wo ist denn das tatsächlich, dem tatsächlichen Geschehen nähere drinnen, sondern wir haben schlicht und einfach widersprüchliche Quellen für diese Zeit. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Verschärfung in der Ersten Republik. Sie haben sie schon kurz angesprochen. Es gibt natürlich auch völlig unterschiedliche Traditionen. Einerseits auf der sozialdemokratischen Seite, andererseits auf der christlich-sozialen Seite. Es war am Anfang ein politischer Konflikt, der als handfester Konflikt und natürlich untergegangen ist im Anschluss, im ganzen Nationalsozialismus. Aber dieser Antagonismus zwischen der, ich sage es jetzt mal ganz locker, zwischen der roten Sicht der Probleme und der Auseinandersetzungen und der schwarzen Sicht, der ist geblieben. Es gibt die berühmte Zeit, so 10, 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man in der Erkenntnis, dass man in dieser Auseinandersetzung nicht weiterkommt, dann zusammengearbeitet hat, dieses berühmte, gerade in Oberösterreich, auch dieses berühmte oberösterreichische Klima, das zweifellos notwendig war, das seine Berechtigung, seine Erfolge hatte. Aber der Nachteil dran ist, man hat bewusst vermieden, diese Auseinandersetzung von 34 mit geeigneten Mitteln, nicht mit Waffen, nicht mit Aufmärschen oder sonst irgendwas, aber doch mit intellektuellen Mitteln weiterzuführen. Sondern man hat schlicht einfach gesagt, redet man nicht mehr darüber. Wie man ja manchmal privat auch Konflikte zu lösen versucht, indem man sagt, da redet man halt nicht mehr drüber, streift man nicht mehr an. Das ist also die Situation, vor der wir jetzt auch politisch stehen. Es ist auf beiden Seiten, ist dieses Bewusstsein, die Erinnerung an damals noch vorhanden. Es ist eine gewisse Traditionspflege auch noch dahinter. Ich erinnere nur an die Auseinandersetzungen vor einigen Jahren um das berühmte Dollfussbild im Parlamentsclub der ÖVP. Und es gibt auf der anderen Seite genauso symbolträchtigen Denkmäler, Bilder, Aufmärsche, das geht quer durch also alle möglichen Organisationen. Immer noch, glaube ich, oder? So viel ich weiß, hängt es immer noch, aber ich habe mich aktuell jetzt nicht erkundigt, ja. Es ist wieder mal so charakteristisch, ein gewisser Schlagabtausch gewesen in der Öffentlichkeit. Die einen sagen, die haben das noch hängen, die anderen sagen, warum denn nicht? Aber irgendeine tiefergehende Auseinandersetzung darum ist einfach nicht passiert, sondern man hat sich halt kurz aufgeregt und dann hat es wieder was Interessanteres gegeben und dann war das Ganze wieder vom Tisch. Das hat aber in sich, wie halt politische Parteienlogik so funktioniert, dass immer dann, wenn es einmal passt, dass man dann doch wieder auf diese Stereotype zurückgreift. Das können die verschiedensten Auslöser sein, das können auch durchaus ehrenwerte Absichten sein. Ich erinnere mich an eine Diskussion vor waren das 3-4 Jahre ungefähr im Ursulinenhof, wo Exponenten oder halt Sprecher beider Parteien gesessen sind und versucht haben, über die Erste Republik zu diskutieren. Beide durchaus, war erkennbar, offen in die Diskussion reingegangen, und nach den ersten beiden Wortwechseln sind sofort die alten Schienen wieder zum Vorschein gekommen. Und es ist beim besten Bemühen einfach nicht möglich gewesen, da rauszukommen, sondern natürlich, wenn der sagt, was ich schon 100 Mal gehört habe, wenn er wieder sagt, aber ihr wart die Besten, sofort fallen natürlich dann die Stereotypen Gegenargumente ein, ja, aber, und dann ist man schon wieder in der alten Schiene. Es ist aus der Psychologie eher bekanntes Phänomen, man muss solche Konflikte mit neuen Mitteln angehen, damit man überhaupt weiterkommt, sonst fällt man immer wieder in die alten Geschichten rein. Dieser neue Weg, dieses neue Mittel, das sollte dieses Großprojekt sein, wo wir versuchen, neue Ansätze zu finden, neue Grundlagen auch zu finden, damit wir aus diesem ständigen und unveränderten Diskussionskreisen, da rot, da schwarz, rauskommt. Das auf der einen Seite eine gewisse Emotionalisierung oder Aufladung zumindest der Themen, und auf der anderen Seite aber der Anspruch der Wissenschaftler, auch der historischen Wissenschaft natürlich, ein bisschen Latein wieder, etwas sine ira et studio zu betreiben. Das heißt, der Versuch, ohne diese ganzen Implikationen, die man so im Hinterkopf hat, aus der gesellschaftlichen Situation zu behandeln. Das war insofern auch eine besondere Herausforderung für dieses Projekt, als wir natürlich bei einem Auftrag der Landesregierung, aber halt des Landes, von vornherein ein gewisses Risiko hatten, wenn die eine oder die andere Seite Ergebnisse vorgelegt bekommt, die ihrer eigenen Tradition widersprechen, das dann heißt, naja, eh klar, das war ein Auftrag vom Land, das müssen sie ja sagen. Auf der anderen Seite genauso beim städtischen Projekt, klar, das ist die Stadt, das sind die Roden, die müssen das sagen. Jetzt wollte man das, damit kommen wir nicht weiter. Es war also von Anfang an wichtig zu erreichen oder zumindest so weit wie möglich von uns aus sicherzustellen, dass die Ergebnisse, die wir dann vorlegen, tatsächlich anerkannt werden, zumindest von wissenschaftlicher Seite, als fine ira et studio, also einigermaßen wertungsfrei von vornherein. Und zu diesem Zweck haben wir was gemacht, was, glaube ich, erst und einmalig ist in der zumindest mir bekannten jüngeren wissenschaftlichen Projektarbeit und am Anfang also sehr viel Kopfschütteln ausgelöst hat, weil es wirklich eine beispiellose Vorgangsweise war. Ich habe die politischen Parteien des Landtags, die Landtagsclubs, eingeladen, jeweils einen, zwei oder maximal drei Historiker, Wissenschaftler ihres Vertrauens zu benennen, für eine Kommission, die sie, also im Kreis von Wissenschaftlern, aber von denen jede der Parteien sagt, okay, wenn der unsere, unter Anführungszeichen, sagt, das glauben wir, dann ist das für uns akzeptabel. Und diese Kommission haben wir eingesetzt als Kontrollgremium oder so ein Aufsichtsrat oder wie immer man das sagen würde, für die wissenschaftliche Qualität dessen, was da an Ergebnissen dann publiziert wird. Hat gerade für viele Historiker, für viele Fachkolleginnen und Kollegen natürlich einen ungeheuren Beigeschmack, irgendeinen politischen Einfluss auf so eine fachliche Arbeit. Tatsächlich aber geht es eben darum, nicht nur die wissenschaftliche Qualität, die Träume allein auch zu garantieren, sicherzustellen, sondern es geht vor allem auch von vornherein zu vermeiden, dass hinten auch gesagt, na, eh klar, dass das und dass das drinnen steht. Ich hoffe, es wird gelingen auf diese Weise. Sehen werden wir es erst, wenn das ganze Projekt vorbei ist und wenn ich dann schon längst glücklicher Pensionist bin. Jo, gibt's zu diesem ersten Teil jetzt mal irgendwelche Fragen noch. Ich komme jetzt dann zum praktischen Bereich. Sonst, ja, bitte.
Ah, Moment, bitte, das Mikro ist schon.
Mikrofon.
Es interessiert mich aus der Sicht eines Lehrenden der Geschichte, wenn es Ergebnisse dazwischen gäbe, die für den Unterricht wesentlich wären, weil der Titel so gelautet hat, ob man sich mit der Zeit noch beschäftigen soll. Gibt es da irgendeinen Hinweis Ihrerseits, was man unbedingt vorbringen sollte zu dem Thema, weil der Titel schon so verheißungsvoll ist? Das war jetzt meine Erwartungshaltung, nicht, dass ich historische Fakten höre, aber ein Argument, warum man sich mit der Zeit beschäftigen soll. Jetzt nur als Anregung, ich muss keine abendfüllende Argumentation jetzt haben, aber eine Anregung dafür.
Ja, ich tue mir da deshalb ein bisschen schwer, weil ich im potenziellen Publikum, im Zielpublikum eigentlich zwei Gruppen sehe, die schwer, also die eigentlich komplett auseinanderfallen. Nach meiner Wahrnehmung gibt's eine ältere Generation, der dieses Thema immer noch aus eigenen Gesprächen oder zumindest von den Eltern aus der Familie ein Anliegen ist, das in gewisser Weise noch präsent ist. Denen braucht man eigentlich nicht sagen, warum sie sich damit beschäftigen sollten, denn das ist irgendwo doch da. Auf der anderen Seite gibt es aber eine jüngere Generation, für die diese Zwischenkriegszeit schon bereits so weit weg ist, dass es eigentlich ziemlich wurscht ist, ob man über die Napoleonischen Kriege oder Zwischenkriegszeit oder Ersten Weltkrieg erzählt. Das ist halt Geschichte. Ich glaube, das Entscheidende wäre für den Unterricht dann, wobei es noch viele Umsetzungsschritte von unseren wissenschaftlichen Büchern bis zum Unterricht braucht, aber das Entscheidende wäre doch klar zu machen, dass das in Österreich eine Sondersituation war, die man zumindest in gleicher Weise im näheren Umfeld nicht gehabt haben. Dieses Auseinanderdriften von zwei an sich demokratischen Parteien, bis zu einem Punkt, wo dann überhaupt nichts mehr gegangen ist und wo so gewissermaßen die Sicherungen durchbrannt sind. Da ist wieder die Frage, was kann man aus Geschichte lernen? Es ist relativ wurscht, ob das am 10. oder am 12. oder am 15. Februar war, und das ist mit allem Respekt und dem Verlaub, aber es ist auch wurscht in diesem Zusammenhang, ob's 12 Tote oder 22 Tote oder 52 Tote gegeben hat. Da geht es vielmehr darum, dass eine Gesellschaft nicht mehr in der Lage war, mit den Konflikten, die sich in ihr aufgebaut haben, in vernünftiger Weise umzugehen. Und das ist eine ganz andere Situation, als man es zum Beispiel nachher in der NS-Zeit gehabt hat, wo zumindest in der vereinfachenden, verallgemeinenden Darstellung doch einer Staatsmacht ausgeliefert war, die aus welchen Gründen immer zuerst einmal die Macht erhalten hat, dann aber eine völlig andere Situation gehabt hat. Das war keine Auseinandersetzung zwischen gleichen Parteien, sondern das war echt eine Sondersituation. So sieht man es zu Recht ja jetzt noch immer. Da sind einfach zwei demokratische, ursprünglich demokratische Parteien, sagen wir so weit in ihrer Auseinandersetzung gegangen, dass irgendwann über eine Sicherheitsgrenze drüber gegangen sind und prompt hat es in eine mittlere Katastrophe geführt. Selbst dann war man aber noch nicht in der Lage zu sehen, dass man zu weit gegangen ist, sondern dann haben die einen halt auf den Tisch gehauen und haben gesagt, jetzt lösen wir das Problem autoritär mit den bekannten Folgen, dass in diesen 4 Jahren überhaupt nichts besser geworden ist und dass nachher erst recht Österreich mehr oder weniger dann zumindest ideologisch und natürlich auch physisch dem Deutschen Reich, den Nationalsozialisten, nichts mehr entgegenzusetzen hatte, sowohl innen als auch von außen. Also das Entscheidende und Interessante daran, glaube ich, ist der modellhafte Charakter dessen. Zu sehen, was in einer Demokratie passieren kann, wann ein Problem, wann die Art der Auseinandersetzung mit einem Problem entgleist. Da gibt es nicht viele Anschauungsfälle. Die Anschauungsmaterial früheres, da kommt man doch schon in Zeiten, wo man frühere Jahrhunderte, wo man sich die ganzen Begleitumstände gar nicht mehr richtig vorstellen kann. In der Zwischenkriegszeit hat man doch den Vorteil, dass das nur eine Zeit ist, die doch schon irgendwie ähnlich war wie unsere. Gut, man hat kein Fernsehen gehabt, aber es hat die Massenmedien gegeben, es hat die Massenaufmärsche gegeben, es hat schon die ersten intensiven Propagandawellen gegeben. Also es ist in gewisser Weise schon ein bisschen vergleichbar. Das, glaube ich, wäre die entscheidende Aufgabe auch der Pädagogen dann, das den Schülern deutlich zu machen. Ich glaube, dann wird es nämlich auch interessant.
Darf ich noch eine Frage stellen? Ob sich das Aussterben der älteren Generation oder jener, die die Zeit noch erlebt haben, auch bei den Wissenschaftlern eben niederschlägt, weil die ja doch relativ unbelasteter an das Ganze herangehen können, so weil sie nicht dann noch parteipolitisch relativ gebunden sind. Erleichtert das die wissenschaftliche Erforschung oder erschwert es insofern, als die eben sagen, ja mei, das ist ungefähr so wie die Punischen Kriege oder Napoleon irgendwann einmal gewesen.
Ich würde sagen, gegenüber der Situation in den letzten 10 Jahren erleichtert es eher die Situation. Denn alle Quellen, grundsätzlich alle Quellen, die wir dafür haben, muss man als Fachhistoriker kritisch anschauen. Und ein Manuskript, eine Tagebuchaufzeichnung, irgend sowas kritisch zu bewerten als Quelle, ist nicht so schwierig. Vor allem kann man sich entscheiden, okay, das glaube ich jetzt, und man hat dann gute Argumente oder nicht, die muss man halt darlegen, oder nicht. Einem 70 oder 80 oder 90-jährigen Zeitzeugen zu sagen, das glaube ich dir nicht, ist so gut wie unmöglich. Das heißt, es hat es manchmal sehr schwierig gemacht, einen Zeitzeugen erzählen zu hören und genau zu wissen, aber dabei, der erzählt jetzt genau das, was er vor 20 Jahren wo gelesen hat, in einer Literatur, und das jetzt einfach vermischt mit dem eigenen Erleben und damit die Aussage aber so problematisch macht, dass Quellenkritik sowohl fachlich sehr schwierig war, weil man doch immer aufpassen muss. Sie wissen, wie, ich nehme an oder ich hoffe, Sie wissen, wie unzuverlässig oft die eigene Erinnerung ist. Man ist sich ganz sicher, was so und so gesehen oder gemacht zu haben, und irgendwann kommt man drauf, es war doch anders. Und das passiert natürlich Zeitzeugen genauso. Und auf der anderen Seite diese Quellenkritik dann aber auch zu kommunizieren. Ich kann auch als Fachmann nicht vor, wie es zum Beispiel manchmal der Fall war, dass Zeitzeugen vor Klassen, vor Schulklassen oder so ihre Erinnerungen erzählten. Ich kann dort nicht sagen, das stimmt aber nicht. Sondern man musste eben die Zeugin reden lassen und dann versuchen, später mit geeigneten Mitteln den Schülern klarzumachen, nicht immer ist das, was einer als seine Erzählung, als seine Erinnerung wiedergibt, auch tatsächlich das Richtige. Also insofern, darum habe ich am Anfang auch gesagt, diesen Fetisch Zeitzeugen. Mit diesem Problem haben wir jetzt praktisch nicht mehr zu kämpfen.
Und Forscher gemeint, nicht die Zeitzeugen. Die Problematik ist ja eine ganz andere. Einfach auch die älteren Wissenschaftler, die zum Teil noch erlebt haben oder eben von den Eltern noch Erzählungen bekamen, im Gegensatz zu denen, die jetzt so also jung sind und ja, weit weg sind eigentlich von diesen.
Ich glaube, von denen, von diesen älteren Wissenschaftlern, haben wir genug wissenschaftliche Literatur, also schriftliche Aufzeichnungen, ihre Erkenntnisse, ihre Meinungen, ihre Einschätzung. Und das sind für uns Sekundärquellen, genauso wie andere Quellen auch. Also ich denke, da wird sich einfach an der Qualität nichts ändern.
Gibt's noch Fragen? Sie können nachher ohnehin noch Fragen stellen. Es ist nur jetzt, um diesen Fragekomplex vielleicht abzuschließen. Sie haben ja noch...
Ich habe noch sowas. Aber nicht mehr viel. Ja. Ich halte nur ein bisschen auch die konkreten Schwierigkeiten und Dimensionen erläutern, die hinter so einem Großprojekt stehen, weil es redet sich ja recht leicht drüber, ne? 400.000 Euro und dann arbeiten sie 8 Jahre, da stehen 10 Bücher da, naja, okay, keine Kunst mit dem Geld. Einige dieser Dilemmata sind zum Beispiel, dass man schon bei der Zusammensetzung des Projektes die Schwierigkeit hat, die Wissenschaftler quasi auszusuchen, die da mitarbeiten dürfen und welche nicht. Das ist gerade in unserer konkreten wirtschaftlichen Situation ein besonders schwieriges Problem. Es gibt viele Historiker, die als Freischaffende unterwegs sind, die natürlich von solchen Projektgeldern leben müssen, auf die sie angewiesen sind. Und es ist ungeheuer schwierig und ungeheuer unangenehm, auch jetzt sagen zu müssen, okay, du darfst und du darfst nicht. Es ist noch einmal schwierig, weil natürlich die Auftraggeber, letztlich die Politik oder die eben Landtag oder Gemeinderat oder wer immer, erwarten, dass man die Besten engagiert. Und meistens identifizieren sie, ich hätte fast gesagt, verwechseln sie, aber meistens identifizieren sie natürlich die Besten mit den Bekanntesten, was natürlich in dieser Form auch nicht stimmt. Das heißt, allein dieser Auswahlprozess ist ungeheuer schwierig. Dazu kommt nur, dass er einigermaßen transparent auch ablaufen soll, was das Ganze nur einmal komplizierter macht. Und wir haben tatsächlich ja fast 2 Jahre gebraucht, bis wir diese Auswahl und die Konfiguration des ganzen Projektes so weit fest hatten, dass wir jetzt sagen können, okay, jetzt starten wir. Das zweite ist so ein Projekt, kann ja nicht nur oder sollte nicht nur darin bestehen, vor allem wenn es so gut dotiert ist, dass man jetzt 20 oder in unserem Fall 50 Leuten praktisch sagt, da habt ihr das Geld und jetzt forscht, sondern es braucht ja auch, gerade für das Thema Erste Republik, braucht es einiges an Grundlagenarbeit. Wenn Sie sich vorstellen, da soll gearbeitet werden über die Politik in der Ersten Republik und dann sind aber noch nicht einmal die oberösterreichischen Landtagsprotokolle allgemein verfügbar. Es sind die Regierungssitzungsprotokolle noch nicht einmal transkribiert. Es sind so wesentliche Quellen wie die privaten Aufzeichnungen vom Landeshauptmann Schlegel sind noch nicht einmal lesbar bis heute, weil der hat in Gabelsberger mitstenografiert. Sodass also da einiges an Grundlagenarbeit zu leisten ist, die auch erst einmal definiert werden muss, bezahlt werden muss. Und so geht es also darum, von dem Geld, das an sich in Gesamtsumme groß ausschaut, aber dann, wenn man es auf die einzelnen Projekte aufteilt, auf einmal eh schon fürchterlich klein wird, dann noch was wegzunehmen, um diese Grundlagenarbeit leisten und erbringen zu können, die aber Voraussetzung ist, dass dann die Forscher überhaupt weitermachen können. Und schließlich, Grundlagen sind so quasi die eine Seite. Andere Ende ist die Vermittlung. Ich habe zuerst schon erwähnt, es werden 10 Bände in etwa werden als Ergebnisse rauskommen. Das sind zum Großteil wissenschaftliche Arbeiten. Manche von Ihnen haben irgend so ein Band von uns zum Nationalsozialismus vielleicht schon in der Hand gehabt. Wissenschaftliche Arbeiten sind klassisch, wie es der Landeshauptmann einmal gesagt hat, das ist keine Nachkastellektüre. Das heißt aber wieder, es braucht mindestens 1 oder 2 Schritte, wie ich zuerst gesagt habe, von dieser wissenschaftlichen Publikation bis zur echten Vermittlung. Bis das eine Form und eine Darstellungsform hat, dass man das auch Jugendlichen erzeugen kann, in der Schule verwenden kann oder auch in die Öffentlichkeit bringt. Jetzt ist für uns die Frage, soll man nur mehr Geld abzwicken für die Vermittlung, dann bleibt wieder für die Forschung zu wenig. Wir haben uns jetzt zu einem Kompromiss entschlossen. Wir werden so quasi als Ankerprojekt in der Öffentlichkeit einen Bildband machen, der erfahrungsgemäß große Verbreitung findet. Und da hoffen wir, dass das als Motor auch für die gesamte Reihe und für die Ergebnisse dienen wird.
Und könnte es so einen Abschlussband geben wie auch beim NS-Projekt, wo nochmal eine Bibliografie hat es gegeben, plus einen Band, der mir durchaus tauglich schien, an Schulen verwendet zu werden. Wird sowas vielleicht auch noch geben?
Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, nach der derzeitigen Projektplanung ist das noch 6 Jahre weg. Und da möchte ich mich jetzt noch gar nicht festlegen. Das wird auch darauf ankommen, wie es mit den Projektmitteln ausgeht und so weiter. Ja, und zusammenfassend möchte ich nur darauf hinweisen, wir haben jetzt im Landesarchiv jetzt da schon einige Erfahrungen mit diesen Großprojekten, wenn man von 2002 bis 2010 das Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus gemacht haben. Und möchte aber trotzdem betonen, das ist im Vergleich zu dieser Zeit der Ersten Republik echt eine Fingerübung gewesen. Drei wesentliche Aspekte, warum das so ist. Na, vier sind es. Erstens, Historiker, auch die größten Wissenschaftler, sind auch nur Menschen und haben ihre privaten Hintergründe und Überzeugungen, die sie einfach mitbringen, immer in jede Arbeit. Jetzt fällt das bei der Beschäftigung mit Nationalsozialismus, mit der Darstellung der Ergebnisse, fällt das nicht so ins Gewicht, denn in der Ablehnung des Nationalsozialismus und in der Analyse gibt es weitgehend Einigkeit, da gibt es keine Auseinandersetzung mehr drüber. In der Ersten Republik muss man sehr gut aufpassen, auch als Historiker, und man ist dann gezwungen, eben wirklich sich selber zu hinterfragen und vor allem sich selbst bewusst zu machen, aus welchem Hintergrund komme ich denn. Und so ist mir als konkreter Historiker durchaus bewusst, dass ich aus einer absolut schwarzen und sehr konservativen Familie komme, dass meine ganze Sicht der Ersten Republik von Anfang an so geprägt war. Und nur wenn man das einmal gemacht hat und sich bewusst gemacht hat, erst dann sollte man anfangen, über das Ganze überhaupt zu schreiben. Wesentlich schwieriger, als wenn ich mit doppelten Anführungszeichen über die bösen Nazis schreibe, weil da brauche ich mich nicht groß zuerst fragen, aus welcher Tradition komme ich denn. Das Zweite, man muss sich bewusst sein, es gibt Parteiinteressen dahinter, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite. Und es gibt nicht nur diese Parteiinteressen, sondern da, das sind natürlich nicht nur irgendwelche Parteien, sondern das sind gleichzeitig auch die Auftraggeber. Und es gilt da wirklich als Wissenschaftler ganz bewusst aufzupassen, dass man nicht aus welchen Rücksichten oder welchen Gründen immer dann doch solchen Interessen nachgibt. Das ist schwierig, ich habe es erst erklärt mit dieser Kommission auch, dass man selber als Kontrolle für uns, aber vor allem auch nach außen versuchen muss, das zu neutralisieren. Beim Nationalsozialismus ist das kein Thema. Da ist völlig wurscht, wer Auftraggeber ist oder wo der Auftrag herkommt. Da gibt es keine Interessen einer Steuerung in eine bestimmte Richtung. Dann, was ich zuerst schon erwähnt habe, wir haben in der öffentlichen Wahrnehmung einen Generationenbruch. Wir haben auf der einen Seite die Älteren, die in viele in irgendeiner Form engagiert sind. Auf der anderen Seite eine Jugend, für die das alles ferne Geschichte ist. Für beide soll das was bringen. Zum Teil eine Frage der Vermittlung, zum Teil aber eine Frage, welche Themen greife ich denn an und wie versuche ich das Thema überhaupt aufzuarbeiten, unter Anführungszeichen. Ist ein Wort, das ich überhaupt nicht mag, aber wurscht. Und als Drittes, was auch sehr erschwert, es gibt keine internationalen Vergleichswerte oder Vergleichsprojekte. Wir kennen uns in der Bearbeitung des Nationalsozialismus, kennen uns sehr stark an deutsche Theoriediskussionen und an praktische Methoden und alles Mögliche orientieren. Für die Erste Republik haben wir nichts Vergleichbares. Für mich ist immer wieder verblüffend, wenn ich mich mit Kollegen aus Deutschland unterhalte, neuere Zeit, Nationalsozialismus, alles kein Problem. Aber wenn man irgendwie auf die Erste Republik, auf Bürgerkrieg und sowas kommt, dann ist das für die, wie wenn man vom Mond spricht. Insofern können wir da auch in der theoretischen Auseinandersetzung nicht auf internationale Literatur oder Standards zurückgreifen, sondern da müssen wir uns wirklich selber was erarbeiten. Also zusammenfassend, Frage, wozu das Ganze? Ergebnis kann nur sein, und das sollte auch so verstanden werden, nur eine Zwischenbilanz, weil auch die Forschung wird sie nachher wieder weiterentwickeln, für weitere fachliche Diskussion und für die öffentliche Meinungsbildung sein. Also nur ein Annäherungsversuch wieder oder eine Möglichkeit für jede und jeden Einzelnen, der versucht, sich damit auseinanderzusetzen. Aber nach wie vor die eigentliche Auseinandersetzung zu bewerten, wie sehe ich das, wie beurteile ich das andere, das bleibt nach wie vor eine höchst persönliche und intellektuelle Leistung. Also dieses Rerum cognoscere causas, das bleibt nach wie vor eine individuelle Angelegenheit. Ich glaube, es reicht.
Danke sehr. Danke für die Ausführungen. Jetzt sind Sie an der Reihe, der zweite Frageblock. Nutzen Sie die Gelegenheit für Ihre Fragen, sonst stelle ich welche, das ist nicht unbedingt gescheiter. Bitte, das Mikro kommt schon.
Über die Zeit zwischen 1920 und 1938 gibt es in Deutschland ein Buch, Die Geschichte eines Deutschen. Ich weiß es nicht, ob Sie das Buch kennen. Ich glaube, der Autor heißt Haberfellner.
Kennt's nicht, ne?
Der beschäftigt sich wirklich sehr intensiv. Und was Sie also angetönt haben, er geht natürlich von einer Beamtenfamilie oder die Eindrücke, die er als Sohn eines Professors, eines anerkannten Professors, die Lage beurteilt. Und er stellt also faktisch fest, dass mit 1920, und das hat mich also eigentlich erschüttert, in Deutschland das Netzwerk Nationalsozialismus fertig war. Sind Sie auch dieser Überzeugung?
Da weiß ich ehrlich gesagt zu wenig Bescheid über die deutsche Situation in der Zeit. Kann ich so nicht beantworten. Für Österreich weiß ich sicher, dass es nicht war. Aber für Deutschland kann ich es nicht sagen.
Bitte.
Ich bin so lästig und stelle eine zweite Frage, Herr in zwei Richtungen, und zwar ob das Projekt von anderen Bundesländern oder quasi von Wien aus ebenso unterstützt wird oder ob man da quasi das Staatsarchiv mit unterstützen muss, damit was hergibt. Das andere wäre, ob auch daran gedacht ist, quasi bei der Denkmalpflege irgendwelche Kontakte zu pflegen, dass eben objektive Gegenstände aus der Zeit nicht verschwinden können, was immer das ist. Oder wenn über den Betrieb von Maschinen irgendwelcher Art Aufzeichnungen geführt worden sind, wäre das ein objektives Anzeichen, dass es irgendwo Konflikte gegeben hat, wenn etwas beschädigt wurde. Im Eisenbahnbetrieb weiß ich, dass man an solche Daten rankommt über Betriebsbücher. Aber das ist jetzt meine persönliche Sichtweise. Auf jeden Fall gibt es in der Richtung auch dann entsprechende Maschinen aus der Zeit. Und könnte man sich Gedanken machen, wer dazu gekommen ist, sie in einem Konflikt einzusetzen. Wenn man weiß, im Salzkammergut wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Linie blockiert und vielleicht ist dieses Ereignis wo in einem Betriebsdokument enthalten, wo wirklich nur das Objektive festgehalten werden sollte. Aber vielleicht hat man das dann auch verschwiegen. Ist ja im Zweiten Weltkrieg auch üblich gewesen und da gibt es nicht sehr viel, was übrig geblieben ist.
Zur ersten Frage. Natürlich kooperieren wir mit allen Archiven, in denen irgendwelche Unterlagen zu erwarten sind oder von den Forschern gesucht werden. Wir haben für die Mitarbeiter im Projekt sogar Sonderbenutzungsbedingungen im Staatsarchiv. Also da ist die Kooperationsbereitschaft sehr groß. Es gibt aber zurzeit in keinem anderen Bundesland oder im Staatsarchiv ein vergleichbares Projekt. Aber der Zugang ist natürlich gewährleistet. Und zu den Denkmälern oder ähnlichen Fragen. da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns nicht übernehmen. Wir sind schon froh, wenn wir die normalen, klassisch-historischen Projekte finanzieren können und organisieren können. Wenn wir das jetzt noch auf dreidimensionale Denkmäler ausweiten würden, dann würde man wahrscheinlich kläglich scheitern, weil wir schlicht und einfach die Mittel nicht dafür haben. Was aber noch impliziert Ihre Frage, diese Suche nach neuen Quellen oder die Frage an Quellen, die bisher als solche gar nicht erkannt worden sind. Sowas ist natürlich eine der großen Herausforderungen, gerade für die Forscher jetzt, die am Projekt mitarbeiten. Die gängigen Quellen, die Protokolle und die Polizei, Mitschriften und solche Sachen, die sind im Wesentlichen eh schon längst bekannt. Aber wie immer ist das, was in den Akten ist, ist ja kein Abbild der Welt. Und jetzt, gerade auch im Hinblick darauf, dass keine Zeitzeugen mehr zur Verfügung stehen, ist eine der Herausforderungen, die Quellen zu finden, die bisher als solche gar nicht erkannt wurden. Und das kann durchaus ein Eisenbahnbetriebsbuch oder irgend sowas sein, ein an sich aufs erste triviales Dokument, in dem aber halt drinsteht, dass es am 13. Februar Betriebsunterbrechung für 5 Stunden gegeben hat oder sowas. Das kann einerseits zur Verifizierung oder Falsifizierung von irgendwelchen anderen Aussagen und Quellen dienen oder kann zum anderen überhaupt völlig neue Erkenntnisse bringen über Faktoren in dem ganzen Geschehen, die man bisher nicht gewusst hat.
Bitte. Sie haben in Ihrem ersten Teil des Vortrages ein recht für mich als Laien sehr interessantes Thema angeschnitten. Das sind die widersprüchlichen Quellen. Wenn man sich zum Beispiel den Gallischen Krieg anschaut, muss man sich auf den Cäsar berufen, weil der Vercingetorix bekanntlich nichts darüber geschrieben hat und wenn er was geschrieben hätte, so ist es nicht überliefert worden. Also es gibt nur eine Quelle. Man sollte, glaube ich, als Historiker ja sehr dankbar sein, wenn man verschiedenste Quellen zur Verfügung hat und wenn sich die widersprechen, weil dann wird es spannend und interessant. Wie geht man methodisch mit solchen widersprüchlichen Quellen um und kann man da was aus für Situationen lernen, wo es dann nur eine einzige Art von Quellen gibt?
Es ist fast die methodisch jetzt fast die einfachere Situation, wenn es nur eine Quelle gibt. Weil die kann ich dann nach bestem Wissen und Gewissen prüfen, kann es quellenkritisch anschauen und kann dann sagen, dort steht das und das drinnen. Und dann begründen, warum ich es glaube oder warum ich es nicht glaube. Echt schwierig und echte Herausforderung ist, wenn man Quellen hat, die sich diametral in sogenannten harten Fakten widersprechen. Wenn die einen sagen, der ist, also in dem einen Protokoll steht, der ist um 8, ist dort wer erschossen worden und im anderen steht, das war um 12 Uhr Mittag und das alles am 12. oder 13. Februar, also in der heißen Phase des Bürgerkriegs, dann ist das eine wesentliche Aussage für den Verlauf und wir stehen da und können schlicht und einfach nicht sagen, was jetzt wirklich war, wenn es nicht zusätzliche Quellen gibt. Wir werden deshalb ein eigenes Projekt machen im Rahmen des Großprojektes, wo wir alle Quellen, alle Aussagen, die es überhaupt gibt zu diesen entscheidenden Tagen im Februar, zusammenfassen werden und einander gegenüberstellen. Und zwar ohne von uns aus jetzt kritisch, historisch kritisch zu bewerten, das könnte stimmen und das eher nicht, sondern wir wollen damit die Möglichkeit schaffen, jedem, den es interessiert, nachzuschauen, was ist denn da überhaupt überliefert, uns dann aber auch denjenigen selber zu überlassen, das glaube ich in dem Kontext eher das oder eher das andere. Ich denke, es kann in solchen Fällen nicht die Aufgabe des Historikers sein, auch wenn das gern an uns abgeschoben wird, zu entscheiden, was da wahr ist, sondern da ist unser Job aufzuzeigen, da gibt es absolut widersprüchliche Quellen. Welche der beiden Quellen man aber glauben will, das ist dem jeweiligen Leser, der Leserin, die sich damit beschäftigt, dann selbst zu überlassen.
Bitte.
Ich wollte noch fragen, und zwar gibt es aus dieser Zeit Filmdokumente, also Filmmaterial, das man nutzen kann?
Es gibt Filmdokumente, gibt einiges an Filmmaterial, das allerdings einen Schönheitsfehler hat. Und zwar erstens einmal ist das alles schon 100-mal gezeigt worden und zweitens sind in der Regel sehr teure Rechte drauf, das weiter verwenden zu dürfen. Also einmal anschauen ist leicht gemacht, aber das haben natürlich vor uns auch schon 50 Leute gemacht. Das heißt, neue Erkenntnisse aus diesen Filmaufnahmen sind eigentlich nicht zu gewinnen. Und sie im Rahmen der Vermittlung einzusetzen, ist schlicht eine finanzielle Frage.
Wer kriegt da, also wer profitiert davon, wenn die Rechte so teuer sind, wer bekommt da bezahlt?
Ja, ich glaube, der Großteil ist beim ORF oder wenn es da noch gibt, Filmarchiv, Luxemburg und sonst irgendwo. Ich meine, das ist ja absolut legitim, ja, wenn die da Geld dafür verlangen. Das ist klar. Die Erhaltung, die Restaurierung, die Bereitstellung, das alles kostet sein Geld und das muss ja irgendwie finanziert werden. Das kann nicht alles der Staat leisten. Das war also nicht jetzt als Kritik gemeint, dass die gemeinerweise so teuer sind, sondern es ist wieder eine Frage Kosten-Nutzen-Analyse und ich glaube, es ist vernünftiger, wenn wir das Geld für die Honorare für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einsetzen, als dass wir uns eine halbe Stunde oder eine Stunde Filmzusammenschnitte leisten, die so viel kosten wie einige wissenschaftliche Beiträge.
Bitte.
Gibt es auch ausländische Aufzeichnungen, wenn ich daran denke, dass zu dieser Zeit ja das faschistische Italien einen sehr großen Einfluss auf die österreichische Innen- und Außenpolitik hatte und irgendwelche Archive vielleicht vorhanden sind und auch die Sicht aus dem Ausland, damals aus der Suchstelle in Österreich, gibt es hier irgendwelche Quellen für Sie, die Sie auch nutzen und Ihr Projekt einfließen lassen?
Es gibt ein konkretes Projekt, ja, das sich in Rom mit den vatikanischen Quellen, also mit der vatikanischen Gesandtschaft und so weiter beschäftigen wird. Es gibt sicher auch überall die Gesandtschaftsberichte über die Abläufe und Geschehnisse in Österreich. Nur ist da zu sehen, dass zum einen solche Forschungsprojekte natürlich ziemlich teuer sind, schwer umzusetzen und zum anderen der Nutzen relativ begrenzt ist, denn tatsächlich sind es ja zu 90% Berichte also sekundäre Berichte aus der Presse, zum Teil aus eigenem Erleben, aber es ist immer das, was die Gesandten berichten und das ist als Primärquelle für uns relativ wenig ergiebig im Vergleich zu den Kosten, die die Erschließung dann verursacht.
Sie haben uns zwar erklärt, wie schwierig es war, die Auswahl der Forscher und Wissenschaftler, die da mitarbeiten, aber wie groß das Team ist, das haben Sie uns nicht gesagt.
Es sind, ja, jetzt brauchen wir nur einen anderen Zettel.
Dass wir eine ungefähre Vorstellung haben.
Also die aktuelle Quantifizierung, wir haben zurzeit geplant 6 Sammelbände mit insgesamt 55 Beiträgen. Das sind also de facto über 50 Wissenschaftler, die mitarbeiten. Dazu kommen noch 3 Parteienbände. Also es wird ein Band jeweils eine praktische Monographie geben über Christlichsoziale, Sozialdemokraten und KPÖ zusammen. Und die Parteien des dritten Lagers, auch wieder als Sammelbegriff, weil die waren so aufgesplittert, dass sie das nicht anders darstellen lässt. Dann wird es 2 Spezialbiografien geben über Heinrich Gleißner und Josef Schlegel, also die beiden Landeshauptmänner, und den schon erwähnten Fotoband als Anker. Und in letzter Zeit haben wir sehr gute Aussichten, dass es einen eigenen Energieband geben wird, weil sich ein Sponsor gefunden hat, der sich mit dem zentralen Thema Energie in der Ersten Republik, also in Oberösterreich beschäftigen wird. Das war die Zeit, wo Elektrifizierung, Mechanisierung, wo das alles begonnen hat, was primär politisch nicht unbedingt einen Einfluss gehabt hat, tatsächlich aber die Entwicklung natürlich entscheidend beeinflusst hat und bisher viel zu wenig erforscht ist. Dafür werden wir also anscheinend auch einen eigenen Band mit eigenen wissenschaftlichen Beiträgen finanzieren können.
Können wir das erfahren, welcher Sponsor das ist?
Nein.
Nee. Gut.
Danke. Man könnte aber privat sponsern, also wenn man jetzt ein bisschen zu viel Geld hat oder Geld sinnvoll investieren möchte.
Absolut, wir können das auch gerne hebeln, ja. Also, ja, rein vom Praktischen, damit Sie ein bisschen vorstellen können, wie das dann läuft eigentlich. Wir haben natürlich jeden Autor und jeder Autorin angeboten, nur was, ne? Eins muss ich nur voraussetzen. Wir haben am Anfang schon versucht, nach den Einreichungen, nach den Themenvorschlägen zu gewichten. Das sind die ganz wichtigen Themen, die brauchen, was ich, 50, 70 Seiten bis zu 15 Seiten für die kleineren, unter Anführungszeichen. Wir haben aber jeder Autorin, jeden Autor angeboten. Wenn er Förderer findet, die das finanzieren, dann können wir selbstverständlich das Thema auch breiter darstellen. Das ist halt das Diktat des begrenzten Budgets, aber wenn es Drittmittel gibt, dann haben wir nichts dagegen, dass es mehr wird.
Bitte, fragen Sie.
Ist die Gefahr eines Sponsors nicht dadurch gegeben, dass es eine gewisse Färbung gibt dann über bestimmte Themen?
Nein, glaube ich nicht. Und zwar deshalb, weil sich ein Sponsor natürlich einfach verpflichtet, einen bestimmten Betrag für die Bearbeitung eines Themas zur Verfügung zu stellen. Er kann aber überhaupt nicht beeinflussen, was da dann drinnen steht. Und letztlich wird auch unsere wissenschaftliche Kommission darauf schauen, dass da diese Färbung nicht durchschlägt. Also ich sehe zurzeit die Gefahr überhaupt nicht.
Zur wissenschaftlichen Kommission, sind das nur Österreicher oder sind da auch anderen Ländern?
Nein, das sind durchwegs Österreicher. Also, wenn es interessiert, kann es gern vorlesen. Es sind Sandgruber, Moll, Palmer, Kepplinger, Weidenholzer, Becker, Höbelt, Schwanninger und Vierräder. Das sind also alles Leute aus der universitären Forschung, mit Ausnahme vom Vierräder, die einen Namen haben in der Zeitgeschichtsforschung und die darauf schauen werden, dass die Qualität immer gewahrt bleibt. Ich sage ausdrücklich die Qualität und nicht die Objektivität, weil mit der Objektivität habe ich generell ein Problem.
Was mich jetzt interessiert, Sie haben es eingangs erwähnt, dass Land Oberösterreich, Stadt Linz unabhängig voneinander schier gleichzeitig den Beschluss gefasst haben, da Geld locker zu machen. Wie kommt es denn dazu? Also ist das jetzt ein Zufall, diese Gleichzeitigkeit, beziehungsweise warum jetzt die Erste Republik im Fall des Landesarchivs, wäre es ja jetzt einmal chronologisch, dann sagen, okay, Staatsvertrag haben wir, machen wir Zeit ab 55.
Hat letztlich natürlich auch einen politischen Hintergrund. Es hat, wie gesagt, seit 2001 dieses große NS-Projekt gegeben. Und dann hat vor allem die Sozialdemokratische Partei dann seit einiger Zeit schon darauf gedrungen, jetzt müssen wir uns aber mit der Zeit davor beschäftigen, weil das traditionell ein Thema für die Sozialdemokraten, ein Thema der Widerstandszeit ist. Und die wollten natürlich auch diese Zeit dann in ähnlicher Weise bearbeitet wissen. Und es ist inzwischen, das kann man ruhig sagen, es ist auch in der ÖVP nicht mehr so, dass sie die da mit Hand und Fuß wehrt dagegen, sondern es war einfach eine Frage der Kapazitäten und es hat man zuerst das NS-Projekt fertig gemacht und als nächstes ist dieser Block dran, war also ein politischer Wunsch. Und wir haben Stadtarchiv und Landesarchiv, wir haben ungefähr gleichzeitig an der NS-Zeit gearbeitet und so war es irgendwo logisch, wenn wir mit dem fertig sind, dass dann beide mit diesem anderen Teil der Vorkriegsgeschichte beginnen.
Und wahrscheinlich kooperativ, Stadtarchiv, Landesarchiv?
Ja, das ist recht eigenartig gelaufen, denn die Politik hat da es geschafft, dass auf der einen Seite die Sozialdemokraten in der Landesregierung natürlich gesagt haben, ja, Landesprojekt okay, und gleichzeitig haben sie in der Stadt aber auch gesagt, wir machen ein eigenes Projekt und wir haben überhaupt nichts gewusst voneinander. Wir haben im letzten Augenblick dann noch erreicht, dass doch im Landesauftrag drinnen steht, dass man das in enger Zusammenarbeit, soweit möglich, umsetzen. Wir haben das auch so begonnen. Wir haben also quasi den Kick-Off-Event, diese Tagung vor einem Jahr, also im Februar, mit zusammen veranstaltet. Inzwischen haben sie aber die budgetären Bedingungen wieder so verändert, so unterschiedlich, dass man einfach nicht mehr so eins zu eins diese beiden Projekte miteinander abwickeln können, sondern dass wir jetzt so quasi in zwei Geschwindigkeiten arbeiten werden. Selbstverständlich im fachlichen engsten Kontakt, aber jetzt rein formal und organisatorisch müssen wir uns einfach wieder ein bisschen unabhängig voneinander bewegen.
Die Stadtprojekte sind nicht Opfer der Swap-Krise.
Keine Ahnung.
Das lassen wir spekulativ nur so. Nein, nicht einmal im Raum stehen. Bitte fragen Sie. Da hinten diese Frage.
Bitte eine vielleicht komische Frage. Werden bei diesen ganzen Forschungen Quellen übersehen? Gibt es das, dass man Quellen, bedeutende Quellen übersieht? Zum Beispiel in Romanen oder in Protokollen von Fabriken oder ich denke zum Beispiel an den Franz Kain, seine Geschichten oder Tabakfabrik oder große andere Betriebe. Das heißt, man ist sich gar nicht sicher, dass man alle Quellen überhaupt erschließt.
Ja, ja. Das ist aber grundsätzlich in der historischen Arbeit immer so. Das ist unvermeidlich. Wir stellen jetzt immer wieder fest, dass geradezu unglaublich ist, was an substanziellen Quellen nur in diversen Kellern oder Dachböden oder sonst irgendwo herumkugelt. Und sehr oft ist schlicht und einfach eine Glückssache, ob man angerufen wird, da gibt es wieder irgendwo eine Kiste voll Akten. Wir werden sicher nicht alles bearbeiten können, weil wir gar nicht alles kennen. Das ist zweifellos so.
Das Mikro kommt schon.
Wegzuwerfen.
Natürlich, das wäre
auch dann, wenn es fürs eigenen Gebrauch, also als unwesentlich oder als Mist erscheint, es könnte fürs Museum oder eben fürs Archiv durchaus von Nutzen sein. Und dieser Appell geht auch an Firmenleiter. Denn es gibt auch große Firmen, die vor Jahren begonnen haben, ihre Archive aufzulösen, weil es niemanden mehr gibt, der sie betreut. Und dann ist es eine Sache des Glücks, ob einer anruft beim Museum oder bei Ihnen im Landesarchiv und fragt, sind Sie interessiert, wollen Sie, dann kommen Sie schnell und holen Sie es, wir schmeißen es weg.
Ja. Das ist ein Hauptproblem dieser Quellenerhaltung überhaupt. Das sind in der Regel stoßen die Eigentümer auf diese Quellen, wenn es irgendwelche baulichen Veränderungen gibt oder wenn zwängt Platz ist. Und dann natürlich haben sie Angst, dass das womöglich, wenn da jetzt erst irgendwer daherkommt und da muss Brimborium macht, dann wird der Bau aufgehalten und dann geht da nichts weiter und womöglich kostet es noch was. Und damit ist die Chance immer wieder sehr groß, dass das lieber geschwind verschwindet. Es sind also jetzt noch Quellenverluste auf diese Weise, sind unglaublich. Man hört es immer wieder, also alle zwei, drei Jahre, dass irgendwo ein Gemeindeamt umgebaut oder wird oder neu übersiedelt und sowas. Und ja, dann tauchen wieder irgendwelche Fascikel mit interessanten Akten im Altpapier auf. Oder man erfährt halt ein Jahr später, ja, da hat es einen Dachboden gegeben, der war voll mit Papier. Aber das ist einfach das Schicksal von Archivalien, dass entdeckt werden müssen oder sie sind irgendwann weg. Damit müssen wir leben. So sehr es wünschenswert wäre natürlich, dass man verständigt wird, wenn es sowas gibt.
Meine Frage ist, kann man so ein Projekt überhaupt zeitlich auf 20 Jahre abgrenzen? Es gibt ja vorher Wirkungen, die einfließen. Wie weit kann man zurück, oder kann das sein, dass relativ weit, jetzt denke ich zum Beispiel an die Judengeschichte und so weiter, relativ weit in das vorangegangene Jahrhundert reichen?
Jo, das bleibt im Wesentlichen dem einzelnen Bearbeiter, dem Wissenschaftler überlassen, wie weit er die Vorgeschichte praktisch mit hineinnimmt, wobei das auch je nach Thema oder nach Bereich unterschiedlich ist. Aber das kann oder wird in einigen Fällen sicher weit ins 19. Jahrhundert reingehen.
Arbeiten da Studenten dran, Dissertationen oder so irgendwelche Sachen? Und Sie haben zwar die Kommission jetzt festgelegt als Oberösterreicher, gibt es zum Beispiel ausländische Wissenschaftler, die an konkreten Fragestellungen mitarbeiten?
Da muss ich jetzt die Kollegin fragen, die das koordiniert und die Gott sei Dank da eher drinnen sitzt und das wesentlich besser als ich im Kopf hat. Haben wir Ausländer dabei bei den Bearbeitern?
Ausländer in dem Fall nicht. Wir haben allerdings den Kurt Querasser dabei, das ist ein geborener Österreicher, aber schon seit Jahrzehnten in Amerika an der University of Arkansas. Dissertanten und auch Diplomarbeitsstudenten haben wir eine ganze Reihe, die meistens größere Arbeiten schreiben und für uns dann Beiträge daraus machen und also Regionalstudien zum Beispiel zu Mauthausen fällt mir jetzt auf die Schnelle ein. Ja, also da gibt es eine ganze Reihe. Also die Wissenschaftler ziehen sich quer durch, also wirklich von Universitätsprofessoren bis zu Diplomaten.
Wobei man aber, das möchte ich auch dazu sagen, Diplomanten so quasi als Untergrenze haben, also wir haben keine erstsemestrigen Geschichtsstudenten dabei.
Ob ein Drittsemester. Was mich jetzt interessiert, ich habe ja zum Teil ja auch ein bisschen beruflich die NS-Reihe von der Presse her mitverfolgt. Und das ist auch in eine Zeit gefallen, also ich bin immer so diesen Begriff der Vergidoknopisierung der NS-Aufarbeitung. Es war so, ja, das ist jetzt ganz interessant, die Nazis. Haben Sie Bedenken, dass jetzt die Erste Republik da ein bisschen im Schatten steht, das Mauerblümchen wird? Oder haben Sie vielleicht sogar mehr Ruhe? Ist es da wirklich das ein bisschen unaufgeregter zu präsentieren?
Schwer zu beurteilen. Das traue ich mir nicht sagen. Ich habe vor einigen Jahren schon vermutet, dass dieser NS-Hype sehr stark wieder abstürzen wird. Ist nicht der Fall gewesen. Das ist immer noch relativ aktuell, immer noch ein Thema, mit dem man Interesse wecken kann. Ich könnte mir vorstellen, da jetzt sehr lang wirklich für die Erste Republik so gut wie nichts geschehen ist, dass das Thema vielleicht wieder entdeckt wird von der Wissenschaft als Schwerpunkt, aber ein Aufreger wird es sicher nicht werden.
Ja, schade für die Presse. Wir machen schon einen Aufreger draus.
Wunderbar, bin ich gar nichts dagegen.
Vielleicht wird Guido Knopp darauf aufmerksam. Nein.
Da habe ich schon eher was dagegen.
Ja. Bitte, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Als ich heute früh an diesen Vortrag thematisch herangegangen bin, haben wir genug gelernt, das habe ich so interpretiert, wir kriegen heute vorgeführt, ob die Menschheit jemals aus der Geschichte und was sie aus der Geschichte gelernt hat. Das wäre durchaus spannend. Sind Sie sich als Historiker einiger Fakten bewusst, wo Persönlichkeiten oder Generationen aus der Geschichte gelernt haben? Ich meine jetzt nicht unbedingt die SPÖ und ÖVP nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern vielleicht noch andere Fakten.
Das ist wirklich wahnsinnig schwer zu beantworten. Möglicherweise ist, ich weiß gar nicht, ob die Menschheit überhaupt lernfähig ist. Aber wenn wir das mal annehmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel die EU und die Entwicklung der EU zumindest bis jetzt durchaus ein Ergebnis ist dessen, was man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts alles angestellt hat. Also, ich glaube, das ist so generell überhaupt nicht zu beantworten. Und wie ich schon versucht habe, in der Einleitung zu sagen, für mich ist dieses Lernen eine individuelle Angelegenheit. Wenn ein Entscheidungsträger was lernt, dann ist das natürlich umso besser und dann hat das auch seine entsprechend weitreichenden Auswirkungen. Aber einen so quasi nachrechenbaren oder recherchierbaren Lerneffekt aus Geschichte, bin ich skeptisch. Also das würde ich eher wem anderen überlassen.
Aber umso tapfer, wenn man dennoch Historiker ist und bleibt.
Naja, ich betreibe Geschichte nicht unbedingt, damit irgendwer irgendwas daraus lernt, sondern eher, um zu wissen, was denn wirklich war. Das ist, glaube ich, das Interessante. Denn wenn wir nicht wissen, was wirklich war, dann sind wir extrem manipulierbar. Und das ist für mich eigentlich der Antrieb. Wenn man wer erzählt, dass entweder das war schon immer so oder das haben wir eh schon mal gehabt und so, und ich muss das einfach glauben, dann muss jede Generation wieder von vorn anfangen. Und das, glaube ich, wäre nicht gescheit. Insofern ist es auf jeden Fall gut und vielleicht auch nachweisbar zu lernen, denn allein die Tatsache, dass man weiß, wie es früher war, grosso modo, ja. Die eine oder andere Auseinandersetzung wird immer bleiben. Aber die Tatsache, dass man uns nicht irgendwas erzeugen kann, ist an sich schon wertvoll, weil dadurch sind wir einfach weniger manipulierbar. Und dadurch, da sehe ich den Hauptzweck der Geschichte.
Und Stichwort Vergangenheitsbewältigung, das ist ein Begriff, den Historiker generell nicht sehr schätzen. Gerade im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, Bewältigung, da kommt viel drauf an, was man darunter versteht. Bewältigung kann man durchaus akzeptieren, wenn man es so versteht, dass eine Auseinandersetzung damit, eine konstruktive Auseinandersetzung damit stattgefunden hat und dass man für sich zu einer Beurteilung und zu Konsequenzen daraus gekommen ist. Wenn Auseinandersetzung wenn Bewältigung aber bedeutet eine Entsorgung, jetzt schreiben wir ein Buch drüber und dann wollen wir uns mit dem Thema nicht mehr beschäftigen, dann ist das ein Mist. Weil in dieser Form gibt es keine Bewältigung.
Thema, was in den Kellern vielleicht noch liegt, aus früheren Zeiten fällt mir jetzt ein, dass der Großvater meines Mannes bei den Steirerwerken gearbeitet hat.
Das Mikro bitte.
Und natürlich auch der Zwischenzeit dort war und einen Prozess geführt hat mit den Steirerwerken und den gewonnen hat für seine Mitarbeiter. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zusammenhänge. Ich habe nur noch die Erzählungen meiner verstorbenen Schwiegermutter im Kopf, wo sie mir von ihrem Papa erzählt hat. Und jetzt werde ich wirklich meinen Mann bitten, einmal nachzuschauen, wo dieser Koffer mit diesen Dokumenten liegt. Vielleicht wäre das was für das Landesarchiv.
Das könnte mir durchaus vorstellen.
Ja. Also es war mit Rechtsanwalt über Wien ist das gelaufen und er hat ihn auch gewonnen. Mhm. Also das ist mir jetzt im Zuge dessen wieder bewusst geworden. Also werde ich mich in dieser
Bitte.
Sache bemühen, vielleicht ist auch was dabei, weil ja auch dort geschossen wurde. Das hat mir meine Schwiegermutter
ja.
Die Schätze in den Kellern. Schauen Sie mal nach. Gibt es keine Fragen mehr? Will denn niemand über Dollfuß streiten? Ich bin positiv enttäuscht. Ich bin schon eingestellt auf Imitationsfaschist versus Märtyrer. Das ist so schön. Ja, es steht unser Gast ja noch ein bisschen zur Verfügung. Ich werde ihn zum Bier bitten oder zum Wein. Dort können Sie ja dann noch Fragen stellen, wenn Ihnen noch welche kommen. Dann machen wir jetzt Schluss. Lassen Sie sich noch ein bisschen erzählen, was auf dem Programm steht. Kepler Salon. Die kommenden zwei Veranstaltungen, die
sonntags, die philosophische Matinee am Sonntag ist abgesagt. Aber es wird schon am Montag einen neuen Kepler-Salon geben um 19.30 Uhr, wie gehabt, in einer Woche zum Thema unsichtbare Helfer im Alltag des Menschen, funktionale Polymere. Der Vortragende ist Oliver Brüggemann, Chemiker, Leiter des Instituts für Chemie der Polymere an der JKU. Am Mittwoch darauf Kepler-Salon extra, wieder abends 19.30 Uhr, zum Thema Arbeit und Mobilität in der erweiterten Europäischen Union. Der Vortragende ist Torben Krings, Universitätsassistent für Wirtschafts- und Organisationssoziologie an der JKU. Die Reihe ist in Kooperation mit der Soziologie. Ja, bleibt nur noch, ich weise noch einmal auf den Freundeskreis, die Freunde des Kepler-Salons hin und freue mich, dass Sie da waren. Danke fürs Kommen. Direktor Gerhard Markott. Danke Ihnen fürs Kommen. Danke.